Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 190 und 191 der dritten Sure, der Sure Al Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan نهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen auf in der Welt befindliche deutliche Zeichen für die Existenz und Allmacht Gottes aufmerksam gemacht wird. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Zweifellos sind in der Schöpfung der Himmel und Erde und in dem Wechsel von Tag und Nacht Zeichen für die Verständigen, für sie, die, ob sie stehen, sitzen oder aber liegen, Gottes gedenken, über die Geheimnisse der Schöpfung der Himmel und Erde nachdenken und sprechen. O Herr, das alles hast du nicht sinnlos erschaffen. Heilig bist du. Bewahre uns vor dem Feuer der Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Musik. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 26. Dezember 2022, gleich dem 5. Day 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Mütterertodes von Hazrat Fatime. Friede sei mit ihr. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Raisi gratuliert zur Geburt von Jesus Christus und zum bevorstehenden neuen Jahr 2023. Iran gehört zu 5 größten Drohnenmächten der Welt. Und OIC fordert Taliban auf, Verbot von Frauenarbeit in NGOs zu überdenken. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Raisi gratuliert zur Geburt von Jesus Christus und zum bevorstehenden neuen Jahr 2023. Am Sonntag hat der iranische Präsident eine Botschaft an Papst Franziskus, das Oberhaupt der katholischen Kirche, gesandt und ihm und allen Christen zur Geburt Jesu Christi sowie zum bevorstehenden neuen Jahr 2023 gratuliert. Ebrahim Raisi brachte in seiner Grußbotschaft an Papst Franziskus unter Bezugnahme auf die Verse im Heiligen Koran in der Sure Maryam über die erhabene Position des Messias und seine Botschaft über Mitgefühl, wahre Freiheit und die Errettung der Menschheit die Hoffnung zum Ausdruck, dass im neuen Jahr durch das Vertrauen auf die kostbaren Lehren der göttlichen Propheten, einschließlich Jesus, dem Sohn der Maria, Friede sei mit ihnen, und Beharrlichkeit auf dem Weg der göttlichen Werte, menschliches Glück verwirklicht und eine Welt voller Gerechtigkeit und Mitgefühl unter den Völkern geschaffen werde. Auch das Außenministerium der Islamischen Republik Iran gratulierte den Christen in aller Welt und in Iran zum Jahrestag der Geburt von Jesus Christus. Nasser Kanani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, schrieb in einem Tweet: »Ich gratuliere allen Christen und Monotheisten zur verheißungsvollen Geburt von Jesus, dem Sohn der Maria, Friede sei mit ihnen, und zum Beginn des bevorstehenden neuen Jahres, besonders auch der christlichen Gemeinschaft in Iran.« In diesem Tweet heißt es weiter: »Ich wünsche allen wahren Anhängern dieses Propheten Gottes Zufriedenheit und Wohlergehen.« Iran gehört zu 5 größten Drohnenmächten der Welt. Der Leiter des Generalstabs der iranischen Streitkräfte, Generalmajor Mohammad Boredi, hat die gemeinsamen Bemühungen der Streitkräfte, Universitäten und wissensbasierten Unternehmen zur Verbesserung der Drohnenleistung des Landes gewürdigt und erklärt, die Islamische Republik Iran gehöre derzeit zu den 5 weltweit führenden Mächten in der Drohnenindustrie. In einem Gespräch mit Reportern am Sonntag sagte Generalmajor Baradi, dass die iranischen Drohnen verschiedene Missionen mit großer Genauigkeit und langer Flugdauer ausführen können. Generalmajor Baradi sagte, Iran werde seine Pläne für die Entwicklung seiner Drohnenfähigkeiten fortsetzen und mit anderen Ländern in der Drohnenindustrie zusammenarbeiten, um die Bedürfnisse des Landes zu erfüllen. Er wies erneut Behauptungen zurück, Iran habe Drohnen nach Russland geschickt, um sie im Krieg in der Ukraine einzusetzen, und sagte, solche Behauptungen seien nur ein Teil der psychologischen Kriegsführung des Feindes. Abgesehen von der Tatsache, dass viele dieser Berichte Unwahrheiten erhielten, demonstrierten sie zu Recht die mächtige Position Irans in der Drohnenindustrie. Iran und Russland haben wiederholt Behauptungen zurückgewiesen, Teheran habe Moskau Drohnen für den Einsatz im Ukraine-Krieg geliefert. Die anti-iranischen Behauptungen tauchten erstmals im Juli auf, als der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, behauptete, Washington habe Informationen erhalten, die darauf hindeuteten, dass die Islamische Republik sich darauf vorbereite, Russland bis zu mehrere hundert Drohnen, einschließlich waffenfähiger, unbemannter Luftfahrzeuge innerhalb eines beschleunigten Zeitplans zur Verfügung zu stellen für den Einsatz im Krieg. Nach einem technischen Treffen zwischen ukrainischen und iranischen Spezialisten Anfang dieses Monats sagte der iranische Verteidigungsminister Brigadegeneral Mohammad Reza Ashtiani, Kiew habe keine Beweise für die Behauptung vorgelegt, dass Russland iranische Drohnen in seinem Krieg gegen die Ukraine einsetze. Die ukrainische Seite hat bei dem technischen Treffen keinerlei Beweise für den Einsatz iranischer Drohnen durch Russland im Krieg mit diesem Land vorgelegt, sagte der iranische Verteidigungsminister. OIC fordert Taliban auf, Verbot von Frauenarbeit in NGOs zu überdenken. Am Sonntagabend hat die Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIC, in einer Erklärung die jüngste Entscheidung der Taliban, Frauen die Arbeit bei Hilfsorganisationen und anderen nichtstaatlichen Einrichtungen, NGOs, zu verbieten, kritisiert und die Taliban aufgefordert, ihre Entscheidung zu überdenken. Laut IRNA schrieb die Organisation für Islamische Zusammenarbeit auf ihrem Twitter-Account und in einer Erklärung, die Grundrechte afghanischer Frauen wurden nach der Anordnung vom 24. Dezember 2022 durch das Wirtschaftsministerium in Kabul erneut verletzt. Weiter forderte die OIC die Taliban auf, ihre Entscheidung, die Beschäftigung von Frauen in Hilfsorganisationen zu verhindern, zu überdenken. Zuvor schon hatte der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Volker Türk, am Sonntag dieses Vorgehen der Taliban als Verletzung der Frauenrechte und als Verletzung der lebensnotwendigen Versorgung vieler Afghanen bezeichnet. In einer vom Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen auf Twitter veröffentlichten Erklärung fügte Türk hinzu, die Rechte von Frauen und Mädchen dürfen nicht geleugnet und ihre Stimmen nicht zum Schweigen gebracht werden. Die Taliban-Regierung hat am Samstag nationalen und internationalen Nichtregierungsorganisationen in Afghanistan angeordnet, weiblichen Beschäftigten bis auf Weiteres das Erscheinen zur Arbeit zu verbieten. Als Reaktion auf diese Anordnung der Taliban hieß es von den Vereinten Nationen am Samstagabend in einer Erklärung, man sei zutiefst besorgt über das Arbeitsverbot für die weiblichen Angestellten von Nichtregierungsorganisationen. Weiter hieß es in der Erklärung der UNO, dass eine solche Anordnung die grundlegendsten Rechten von Frauen verletze und auch eine deutliche Verletzung humanitärer Prinzipien darstelle. Vor kurzem erst haben die Taliban ein Hochschulverbot für Frauen erlassen. Jemen. Geografische Tiefe der Angreiferländer ist in unserem Fadenkreuz. Der Verteidigungsminister der Regierung der Nationalen Rettung im Jemen betonte, dass man die geografische Tiefe der Länder, die den Jemen angreifen, ins Fadenkreuz der Streitkräfte dieses Landes nehme. Laut dem Fernsehsender Al-Masira betonte Generalmajor Mohammed al-Atafi, der jemenitische Verteidigungsminister, am Sonntagabend in Sanaa, unsere Armee verfügt über die volle Macht und Stärke, um die Tiefe der Aggressorländer und ihre lebenswichtigen und sensiblen Einrichtungen anzugreifen. Er sagte dies am Sonntagabend im Einklang mit der Erklärung der jemenitischen Regierung der Nationalen Rettung nach dem Ende der Reise der omanischen Vermittlungsdelegation in Sanaa. In ihrer Erklärung am Sonntagabend machte die Regierung der Nationalen Rettung des Jemen die saudisch geführte Aggressorkoalition verantwortlich für das Beharren darauf, die Angriffe, die Belagerung und die Besetzung des Jemen fortzusetzen. Die jemenitische Regierung betonte, die Forderungen der Regierung von Sanaa sind legitim und basieren auf den rechtmäßigen Forderungen des jemenitischen Volkes und die Blockade des Hafens von Hudaydah und des Flughafens von Sanaa muss beendet werden. Am Ende dieser Erklärung wurde hervorgehoben, die Regierung der nationalen Rettung in Sanaa hat eine nationale und historische Verantwortung für das jemenitische Volk, die vollständige Unabhängigkeit zu erreichen, ihre Souveränität zu bewahren und die Besatzung zu beenden. Die omanische Delegation, die nach Sanaa gereist war, um zwischen der Regierung der nationalen Rettung des Jemen und der saudisch geführten Aggressorkoalition zu vermitteln, verließ Sanaa am Sonntagabend, ohne die Ergebnisse der Verhandlungen bekannt zu geben. Bin Salmans umstrittener Plan für Mount Uhud verärgert Saudis. Der Plan des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman für Veränderungen am Berg Uhud hat saudische Bürger einschließlich Cyberspace-Aktivisten verärgert. Der saudische Medienaktivist Turki Al-Shalhoub berichtete am Sonntag auf seinem Twitter-Account über bin Salmans Plan, auf dem historischen Berg Uhud ein medizinisches Zentrum zu errichten. Er schrieb: O Muslime, seid ihr zufrieden, dass bin Salman den Berg Uhud berühren wird, weil er diesen Berg in ein medizinisches Zentrum verwandeln will? Al-Shalhoub fügte hinzu: Der Plan für ein medizinisches Zentrum auf dem Berg Uhud ist nicht ein medizinischen Komplex, der den Menschen dient, zu errichten, da es andere Orte gibt, die für den Bau dieses medizinischen Komplexes genutzt werden können, sondern sein Ziel ist es, die islamische Identität aus Saudi-Arabien zu entfernen. Bezüglich der Antwort einiger Unterstützer des saudischen Kronprinzen schrieb er: Wisset, dass bin Salman eine Armee von eher gefühllosen, unmoralischen und willensschwachen Menschen gebildet hat, um ihn und seine anti-islamischen Projekte zu verteidigen. Der Berg Uhud ist ein historischer Berg, auf dem der zweite Krieg zwischen Ungläubigen und Muslimen zu Beginn des Islams stattfand. Der Berg Uhud ist einer der Orte, die Pilger während der Pilgerfahrten Hajj und Umrah im Gedenken an die frühen Tage des Islams besuchen, und er hat einen sehr hohen Stellenwert unter den Muslimen. Türkei macht PKK für Unruhen in Frankreich verantwortlich. Ibrahim Kalin, der Sprecher und außenpolitische Berater des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, kritisierte die Straßenunruhen in Paris am Sonntag nach der Ermordung von drei Personen, die mit der PKK in Verbindung stehen. Laut IRNA unter Berufung auf die türkische Tageszeitung Hürriyet Daily News sagte Kalin: Das ist die PKK in Frankreich, dieselbe Terrororganisation, die sie in Syrien unterstützen. Er fügte hinzu: Es ist dieselbe PKK, die in den letzten 40 Jahren tausende Türken, Kurden und Sicherheitskräfte getötet hat. Jetzt zünden sie die Straßen von Paris an. Wollt ihr weiter schweigen? Nachdem ein weißer französischer Schütze bei einem Kulturzentrum und in dessen Umgebung am Freitag in Paris das Feuer auf Menschen eröffnete und drei Menschen getötet hatte, brachen in Paris Straßenproteste aus. Tausende Demonstranten, darunter auch PKK-Anhänger, versammelten sich im Zentrum von Paris, um gegen dieses Problem zu protestieren, wobei sie mit den Sicherheitskräften zusammenstießen. Dabei feuerte die Polizei Tränengas ab, um die Demonstranten zu zerstreuen. Mindestens vier Fahrzeuge wurden umgestürzt und ein Auto wurde in Brand gesteckt. Mehr als 1000 Menschen versammelten sich auch in der Hafenstadt Marseille in Südfrankreich zu einer ähnlichen Demonstration, die schließlich ebenso zu einem Zusammenstoß zwischen Demonstranten und Polizisten führte, wobei mindestens zwei Polizeiautos in Brand gesteckt wurden. Den Ermittlungen zufolge sind die Toten alle drei kurdische Aktivisten gewesen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt und mit Dunst bedeckt, bei Temperaturen um 1 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 0, Mashhad 4, Isfahan minus 1, Shiraz 4 und Bandarabas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Wir laden Sie ein zu unserem ersten Musikstück mit dem Titel Nasime Vasl, vorgetragen von Humayun Shajarian.
Thank you.
Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, nach Abschluss der Erklärungen der Sure Mumtahana schlagen wir nun den Koran bei der Sure 61 auf. Diese Sure heißt Saf und wurde, wie die vorherige, in Medina offenbart. Sie umfasst 14 Verse. Ihren Schwerpunkt bildet die Bereitschaft zur Verteidigung des Islamischen Reiches und Bemühung um die Sache Gottes, Dschihad. Durch solche Anstrengungen kann die göttliche Verheißung, dass der Islam sich gegenüber allen anderen Religionen und Lehren durchsetzt, in Erfüllung gehen. Die Sure wird wie 113 andere Suren mit folgenden Worten eingeleitet. Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Gütigen. Daraufhin heißt es in den Versen 1 bis 3:
Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
Allah preist alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und er ist der Allmächtige und Allweise. O, die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Großen Abscheu erregt es bei Gott, was ihr sagt, was ihr nicht tut. Wie mehrere andere Suren beginnt auch die Sure Saf mit der Lobpreisung Gottes und betont im ersten Vers, dass in Wahrheit alle Dinge und Wesen im Universum Gott preisen. Alles preist ihn dafür, dass er rein ist von jeglichem Mangel und alles Dasein bezeugt, dass er frei ist von jeglichem Unrecht sowie jeglicher Unwissenheit oder Abhängigkeit. Er ist auf nichts und niemanden angewiesen. Daraufhin werden die Gläubigen im zweiten und dritten Vers dieser Sure auf eine wichtige Regel der Religion verwiesen. Die Regel nämlich, dass ein Glaubensbekenntnis nichts wert ist, falls es nicht praktiziert wird und ein solches reines Lippenbekenntnis sogar den Zorn Gottes auslöst. Unter normalen Umständen sagen einige von Gläubigen, sie würden ihr Leben und ihren Besitz auf dem Wege Gottes zum Schutz der Lehre Gottes einsetzen. Aber wenn der Feind sie anzugreifen beginnt und eine Verteidigung und der bewaffnete Dschihad notwendig werden, machen sie einen Rückzieher und nehmen nicht am Kampfgeschehen teil. Mindestens drei Dinge lassen sich aus dieser Stelle im Koran ableiten. Erstens, gemäß dem Koran besitzt alles Dasein ein gewisses Wahrnehmungsvermögen. Die Daseinswelt preist den einen Gott und bekennt sich zu seiner Heiligkeit, Macht und Weisheit. Zweitens, das Bekenntnis zum Glauben und zur Religiosität nützt noch nichts. Dieses Bekenntnis muss durch Taten unter Beweis gestellt werden. Drittens, wer Parolen für die Unterstützung der Religion ausgibt, aber in der Praxis diesbezüglich keinen Schritt unternimmt, sollte nicht denken, Gott etwas vormachen zu können. Er wird in diesseits und jenseits den Zorn Gottes zu spüren bekommen. Gleich geht es weiter mit dem Vers 4 der Sure Saf, Sure 61.
Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus.
Gewiss, Allah liebt diejenigen, die auf seinem Weg kämpfen, in einer Reihe, als wären sie ein festgefügter Bau. In den vorhergehenden Versen spricht Gott von denjenigen, die den Zorn Gottes auf sich ziehen. Weil sie lediglich behaupten, gläubig zu sein, ohne gemäß ihrem Glauben zu handeln. Aber im Vers 4, den wir soeben brachten, verkündet Gott denen, die ihren Glauben praktizieren, seine Liebe und Gunst. Auf der Welt hat es immer Krieg und Konflikte gegeben, und dies scheint sich nicht ändern zu wollen. Bei diesen Kriegen geht es im Allgemeinen um größere Macht und mehr Reichtum. Ziel ist es, an die Ressourcen anderer Länder zu gelangen und andere Völker und Gebiete unter Kontrolle zu bringen. Aber die Ziele des islamischen Dschihads sind andere. Der Dschihad dient der Bekämpfung von Unterdrückern und Unrechttuenden und Förderung und Verbreitung des Glaubens an nur den einen Gott. Natürlich werden die Gläubigen, falls sie untereinander uneinig werden und auseinandergehen, gegenüber den Angriffen von Feinden geschwächt sein. Denn dann kann der Feind in ihre Reihen vordringen. Deshalb unterstreicht der Vers 4 der Sure Saf die Einheit unter den Gläubigen. Sie ist der Schlüssel zum Sieg. Wir können uns Folgendes vergegenwärtigen. Erstens, es ist nicht möglich, die Zufriedenheit und Liebe Gottes zu gewinnen, ohne sich für seinen Weg einzusetzen. Zweitens, bei der Konfrontation mit dem aggressiven Feind sind alle Unterschiede aufgrund der ethnischen Herkunft und Sprache und religiösen Rechtsschulen beiseite zu legen, und alle sollen in geschlossenen Reihen eine Front ihm gegenüber bilden. Wir besprechen noch die Verse 5 und 6 der Sura 61.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ.
Und erinnere daran, als Musa, Moses, zu seinem Volk sagte: O mein Volk, warum fügt ihr mir Leid zu, wo ihr doch sicher wisst, dass ich Allahs Gesandter an euch bin? Als sie nun von Recht und Wahrheit abschweiften, ließ Allah ihre Herzen abschweifen. Und Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Und erinnere daran, als Isa, Jesus, der Sohn Mariams, Marias, sagte: O Kinder Israels, gewiss, ich bin Allahs Gesandter an euch, das bestätigend, was von der Tora vor mir offenbart war, und einen Gesandten verkündend, der nach mir kommen wird. Sein Name ist Ahmad. Als er nun mit den klaren Beweisen zu ihnen kam, sagten sie: Das ist deutliche Zauberei. Musik. Diese Verse erinnern daran, wie die Israeliten den beiden großen Gesandten Gottes, Moses und Jesus, begegnet sind. Der Vers 5 macht darauf aufmerksam, dass einige von denen, die sich zu Moses bekannt hatten, diesen Propheten drangsalierten. Sie beleidigten ihn, sagten ihm Schlechtes nach und hörten nicht auf ihn. Dies schadete der Einheit und Einmütigkeit unter den Gläubigen. Das ungerechte Verhalten gegenüber jemanden, den sie doch als Propheten Gottes anerkannt hatten, führte zu nichts anderem, als dass diese Leute sich von der Rechtleitung Gottes abwandten und deswegen einen üblen Ausgang fanden. Jesus hat sich ebenso als ein Prophet vorgestellt, dem ein weiterer Prophet folgt. Er bestätigte das Buch und die Lehren des Propheten Moses, der vor ihm gekommen war, und er verhieß, dass der Prophet Ahmad nach ihm kommen wird, wobei der Name Ahmad gleichbedeutend ist wie Muhammad. Aber viele Israeliten leugneten Jesus. Die Wunder, die er mit Gottes Erlaubnis vollbrachte, bezeichneten sie als Zauberei. Folgendes finden wir wissenswert und wichtig. Erstens, man kann viel aus der Geschichte der früheren Völker und Vorgänger des Propheten lernen. Die Lehren, die der gläubige Mensch daraus zieht, stärken ihn gegenüber Hindernissen und bei Problemen. Zweitens, ein Gerede und Benehmen, welches dem Propheten und den großen Gottesfreunden wie den Imamen Kummer bereitet, hat zur Folge, dass dem Menschen die Rechtleitung Gottes verwehrt bleibt und dass er vom Weg Gottes abkommt. Drittens, die Propheten Gottes haben alle dasselbe Ziel verfolgt und deshalb haben sie nie miteinander rivalisiert. Sie überbrachten die frohe Botschaft von dem Propheten, der ihnen nachfolgt, und riefen die Menschen auf, sich zu dem nachfolgenden Propheten zu bekennen. Viertens, in dem Erziehungssystem Gottes gibt es zahlreiche Lehrgänge für das innere Wachstum und die Vervollkommnung der Menschen. Jede dieser Unterrichtsklassen ist die Einleitung für die nachfolgende und jeder neue Lehrmeister bestätigt seinen Vorgänger. Wir laden Sie nun ein zu unserem zweiten Musikstück Kabutar Ho, die Tauben, vorgetragen von Shahed Sadegpour.
میخواستن زیر پوتین سیاه سایه ها باشیم، میخواستن گمترین خلق بیابون خدا باشیم، میخواستن آخر قصه بسوزونن دلامونو، بگیرن اسم دریا رو بدوزن ساحلامونو، ولی یک عالم رستم علی شد توی خیبرها، تموم آسمونا رو بروخ کردن کبوترها، بروخ کردن کبوترها. اگه پشت بهاره کوچه با همون نشستن،
به یخ بندونو میبینم، بدونم شاخه های اهل تابستون بازم گل میدن و آروم نمیشینن، بازم گل میدن و آروم نمیشینن.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit unserem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Hazrat Fatemeh. Friede sei mit ihr.
Die islamische Welt beweint in diesen Tagen den Verlust Hazrat Fatemehs, Tochter des Propheten Mohammed, Friede sei ihnen. Wir wünschen allen unser Beileid und gedenken dieser Auserwählten. Drei Monate waren vergangen, seit Fatemeh ihren Vater verloren hatte. Fatemeh war sehr betrübt und die Ereignisse nach dem Tod des Propheten quälten sie. Sie wurde schwer krank, doch der Gedanke an das Versprechen ihres Vaters gab ihr Trost. Er hatte ihr kurz vor seinem Tod gesagt: »Meine Tochter, nach mir wirst du dich als Erste mir anschließen.« Ali und ihre vier Kinder sitzen am Sterbebett Fatemehs. In ihrem Haus herrscht bedrückende Stille. Ali hat so vieles auf dem Herzen, was er Fatemeh noch sagen möchte. Fatemeh öffnet kurz die Augen und sagt: »Ali, es sind nur noch einige Augenblicke von meinem Leben verblieben. Die Zeit zum Abschied ist gekommen. Hör mir zu, danach wirst du die Stimme von Fatemeh nicht mehr hören. Ich bitte dich, meinen letzten Willen zu erfüllen.« Und dann bat Fatemeh ihren Ali, er soll sie in aller Stille des Nachts zu Grabe tragen. Ali verlor seine Fatemeh, diese große Dame, diese gottesfürchtige und geduldige, seine treue Gemahlin. Er wusste, der Kummer, der sich nun über sein Herz gelegt hatte, sollte ihn bis an sein Lebensende nicht verlassen. Der Prophet liebte seine Tochter Fatime sehr. Um den Muslimen den hohen Rang Fatimes bewusst zu machen, hat er gesagt: Fatime ist ein Stück von mir. Sie ist ein Engel in der Gestalt des Menschen. Immer wenn es mich nach dem Duft des Paradies sehnt, atme ich den Duft ein, den meine Tochter Fatime verströmt. Einmal hat er zu ihr selbst gesagt: Sahrojan, Gott hat dich auserwählt. Er hat dich mit Wissen und voller Erkenntnis geschmückt und über die Frauen der Welt gestellt. Als Kind erlebte Fatime die schwierigen Jahre, in denen der Prophet den Islam offen zu verbreiten begann. Sie erlebte die harte Zeit der Belagerung in dem Abu Talib-Tal, wo sie ihre Mutter verlor. Sie wich nicht von der Seite ihres Vaters und verteidigte ihn gegenüber seinen Feinden, und in Medina teilte sie mit ihrem Gemahl Ali die schweren Zeiten, in der die Götzenanbeter Krieg gegen die Muslime führten. Fatime unterstützte den Propheten und Ali liebevoll in ihrer heiligen Sache und zog Kinder groß, deren Namen heute noch über der Geschichte leuchten. Fatime Zahra ist strahlendes Vorbild eines vollkommenen Menschen. Nach dem Tod des Propheten entstand Zwietracht unter seinem Glaubensvolk und Fatime war über die Zukunft der islamischen Gemeinde besorgt. Sie warnte die anderen vor Dingen, die zur Abirrung vom rechten Weg führen. Ihre Ansprache nach dem Tod des Propheten ist berühmt. In dieser Ansprache sagte sie, dass die Rettung der Menschheit darin liegt, sich an die Religion und die Gebote Gottes zu halten. Sie sagte, dass der Koran ein Licht unter den Menschen ist, das ihnen den breiten Weg zur Wahrheit zeigt. Hazrat Fatime bezeichnete dabei den Koran als Bündnis zwischen Gott und den Menschen und versprach den Menschen Glück im Leben und in der Ewigkeit, wenn sie nach dem Inhalt des Korans handeln. Sie unterstrich, dass es schon ein großer Gewinn sei, dem Koran nur zuzuhören, weil seine schönen Worte und Sätze den Menschen dazu bringen, über ihn nachzudenken und dieses Nachdenken den Menschen auf den Heilsweg zur Vervollkommnung führt.
Mit ihren hervorragenden Eigenschaften erinnert Hazrat Fatime daran, dass die Gipfel der Vollkommenheit für alle, für Mann und Frau, erreichbar sind. Den Keim zur Vervollkommnung hat Gott jedem Menschen ins Herz gelegt. Mit ihrem tiefen Denken und religiösem Wissen war Fatime Zahra ein leuchtendes Licht für die Gesellschaft. Als einmal eine Frau zu ihr kam und ihr hintereinander 10 Fragen stellte, beantwortete Hazrat Fatime alle überlegt und genau. Die Frau begann sich zu schämen, dass sie so viele Fragen gestellt hatte, und sagte: »O Tochter des Propheten Gottes, nun störe ich dich nicht mehr. Gewiss seid ihr meiner Fragen müde geworden.« Aber Hazrat Fatime antwortete: »Du brauchst dich nicht zu schämen. Stelle alle Fragen, die du noch hast, damit ich sie beantworte. Ich werde eurer Fragen nicht müde, denn Gott gibt mir für die Antwort auf jede Frage einen Lohn, der sich nicht zählen lässt.« Imam Hassan berichtet: An einem Abend zum Freitag sah ich meine Mutter Fatime, wie sie in der Gebetsnische stand und sich bis zum ersten Morgenlicht vor Gott verbeugte und niederwarf, und ich hörte, wie sehr sie für die gläubigen Männer und Frauen betete, aber nicht ein Gebet für sich selber sprach. So fragte ich: Mutter, warum betest du nicht auch für dich, so wie du für die anderen gebetet hast? Und sie antwortete: Mein Sohn, die Nachbarn gehen vor. Die Bedürftigen in Medina wussten, dass sie im Hause von Fatime immer auf Hilfe hoffen konnten. Jabir ibn Abdullah Ansari berichtet: Zusammen mit dem Propheten hatte ich das Nachmittagsgebet verrichtet. Der Hochgeehrte saß noch in der Gebetsnische, als ein alter Mann, einer von den Auswanderern aus Mekka, in Lumpen gehüllt, die Moschee betrat. Der Prophet fragte ihn nach seinem Befinden, und der alte Mann sagte: Prophet Gottes, ich bin hungrig, sättige mich. Ich kann meinen Körper nicht richtig bedecken, kleide mich. Da erwiderte der Prophet: Ich habe hier nichts bei mir, aber ich schicke dich an jemandens Haustür, den Gott und der Prophet liebt. Geh zum Hause Fatime. Dann sagte er zu Balol: Nimm ihn mit zum Hause Fatime. Balol brachte den Armen dorthin. Als Zahra von seiner Not erfuhr, schenkte sie ihm eine Halskette und sagte: Nimm diese Kette und verkauf sie. Hoffentlich lässt dir Gott etwas dafür zukommen, das besser ist. Der alte Mann nahm die Kette entgegen, verkaufte sie und beseitigte seine Not. Er betete zu Gott, dass er Fatime diese Tat vergelten möge. Wir kondolieren ein zweites Mal zum Verlust Hazrat Fatime Zahra und schließen noch mit diesen beiden schönen Worten von Hazrat Fatime: Die Freude, die ich am täglichen Preisgebet empfinde, hält mich von allen Wünschen ab, und ich habe kein anderes Verlangen, als immer diese herrliche Pracht Gottes zu schauen. Von eurer Welt liebe ich drei Dinge: auf dem Wege Gottes spenden, das Gesicht des Propheten Gottes anschauen und in der Schrift Gottes, dem Koran, lesen.
Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.